Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zur 6. Folge des Open Science in Aktion Podcasts, dem Podcast rund um Aktivitäten zu offener Wissenschaft in Österreich. Open Science in Aktion ist ein Projekt von Open Science ASAP und wird unterstützt von der ÖH Uni Graz. Mein Name ist Marc Pietkewitz und ich begleite euch wieder durch die An- und Abmoderation. In der heutigen Folge geht es um Open Access an der Uni Graz. Im Interview spricht Stefan mit der Open Access Beauftragten Lisa Schilhan. Nachdem in Folge 4 bereits mit Angestellten der Uni Wien über Open Access diskutiert wurde, soll sich dieses Mal der Blick auf die Uni Graz richten. Ihr hört, wie Open Access in Graz vorangebracht wird, welche Bedenken es gibt und wie das Open Access Repository Unipub funktioniert. Aufgezeichnet wurde diese Folge am 12. Dezember 2013. Viel Spaß beim Hören. Ich melde mich am Ende dieses Podcasts wieder.
Ja, hallo, mein Name ist Stefan Kasperger und ich sitze hier mit Lisa Schilhan, der Open Access Beauftragten der Uni Graz, direkt im Gebäude der Universitätsbibliothek der Uni Graz, und möchte heute ein bisschen über das neue Open Access Repository der Universität Graz sprechen und ein bisschen dem nachgehen, was tut sich in Graz generell zum Thema Open Science und Open Access. Ja, bevor wir da beginnen können, braucht es einmal eigentlich eine kurze Erklärung, was ist Open Access? Könntest du da vielleicht kurz anreißen, um was es dahinter geht?
Ja, gern. Also hallo auch von mir. Danke für das Interview. Also was ist Open Access im Allgemeinen? Es geht darum, öffentlich finanzierte Wissenschaft, also die Ergebnisse, die daraus resultieren, auch öffentlich zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dass die gesamte Öffentlichkeit teilhat an dem, was auch von der öffentlichen Hand finanziert wird.
Mhm. Ja, und ich habe es schon eingangs erwähnt, du bist eben Open Access Beauftragter, du kümmerst dich um Open Access an der Karl-Franzens-Universität Graz. Was tut sich da so, beziehungsweise möchtest du mit dem Unipub-Projekt beginnen?
Ja, also generell bin ich seit ungefähr Mai diesen Jahres Open Access Beauftragter der Uni Graz, und inzwischen haben wir es auch schon geschafft, eine Policy für die Uni Graz zu erstellen. Damit sind wir die erste Uni in Österreich, die eine offizielle Open Access Policy hat.
Was steht da? Also was steht da drin in so einer Policy?
Im Großen und Ganzen ist es so eine politische Unterstützung eigentlich von Seiten des Rektorats. Es ist eine Empfehlung der Uni Graz, also das der offiziellen Uni Graz, sagen wir mal so, die ihren Wissenschaftlern empfiehlt, diesen Open Access Weg zu gehen. Sei das jetzt mit dem Greenway oder mit dem Golden Way. Es ist eine nachdrückliche Empfehlung, eine dieser beiden Wege einzuschlagen. Und um den Greenway auch zu realisieren, gibt es jetzt seit 30. September 2013 ein Open Access Repository an der Uni Graz. Das ist das Unipub, der Publikationsserver. Und ja, der befindet sich seit 30. September im Beta-Stadium, also in einer Testphase. Da tut sich eigentlich auch jeden Tag was. Es schaut jeden Tag ein bisschen anders aus. Und wir hoffen, dass wir im Frühjahr 2014 dann eine Vollversion haben, mit der wir dann auch richtig an die Öffentlichkeit gehen können. Im Moment schauen wir, dass wir eher so unter dem Radar bleiben, sage ich jetzt einmal so, und testen einfach noch sehr viel. Im Moment ist es noch nicht fertig.
Was kann man sich dann unter so einem Open Access Repository genau vorstellen? Für was wird es genutzt? Von wem wird es genutzt?
Unser Repository dient den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Uni Graz. Also für die steht es zur Verfügung, und zwar um ihre Artikel, die sie seien das jetzt schon von vornherein Open Access Zeitschriften oder auch Zeitschriften des Subskriptionswesens, die sie dort publiziert haben, bei uns ablegen zu können. Und das ist ein ganz klassisches Institutional Repository. Was es aber besonders macht, ist, dass wir auch Zeitschriften, die an der Uni Graz erscheinen, über Unipub abwickeln können, das heißt darstellen können. Und da haben wir jetzt schon einen Pilotpartner, das Österreichische Religionspädagogische Forum, dessen Schriftleiter der Herr Dr. Weirer vom Institut für Katechetik an unserer Uni ist. Und mit dieser Zeitschrift haben wir die erste Grazer Gold Open Access Zeitschrift über Unipub realisiert. Und als zusätzliches Feature bekommt Unipub auch noch alle elektronischen Hochschulschriften, das heißt Diplomarbeiten, Magisterarbeiten und Dissertationen, wo die Studierenden beim Hochladen in einem Plagiatsworkflow angekreuzt haben, dass sie einer Veröffentlichung zustimmen. Also diese Möglichkeit besteht ja seit dem Wintersemester 2008. Die sind jetzt schon über Unicard auch auffindbar, aber die werden dann auch noch auf Unipub drauf sein.
Also das bedeutet, wenn ich als Jungwissenschaftlerin oder als junge Studentin eine Masterarbeit geschrieben habe und eben dann bei der Abgabe die Arbeit zur Verfügung stelle, dass die auf diesem Open Access Repository online gestellt wird, dann ist das wirklich frei zugänglich übers Internet, auch unter einer freien Lizenz.
Genau. Also es ist ein reines Open Access Repository. Wir haben keine Dateien drauf, die nicht Volltext zugänglich wären. Also es sind alle Dateien, die drauf sind, alle Einträge, die drauf sind, sind völlig frei im Internet auffindbar. Und sind natürlich auch über andere Wege auffindbar. Also nicht nur über die URL Unipub selbst, sondern nachdem wir auch die OAI-Schnittstelle bei Unipub drinnen haben, kann auch jeder andere OA-Harvester auf unsere Datenbank zugreifen und harvesten und indizieren.
Was muss man dann als Studierende tun?
Für Studierende ändert sich eigentlich überhaupt nichts. Der Workflow bei der Abgabe einer Arbeit, der jetzt schon besteht, um ja die Arbeit plagiatsüberprüfen zu lassen, der bleibt komplett der gleiche. Und es ist auch immer noch das gleiche Häkchen, das man setzen kann, dass man einer elektronischen Veröffentlichung zustimmt. Bis jetzt waren die nur in Unicard drinnen und jetzt kommen es zusätzlich auch noch auf Unipub.
Und inwieweit wird das dann für die institutionelle Forschung verwendet? Ist das auch geplant, dass Publikationen von den einzelnen Instituten, von den Wissenschaftlerinnen an der Uni Graz in das Repository reinkommen?
Für ganz normale Veröffentlichungen jetzt, oder?
Ja, Monographien, Paper.
Ja, also wenn die Wissenschaftler das Zweitveröffentlichungsrecht dafür haben und das nicht an einen Verlag abgegeben haben, können sie uns gern alle Materialien zuschicken. Mhm. Und wir überprüfen dann noch einmal die Rechte-Situation. Das ist unser Serviceangebot. Wir überprüfen für alle Dokumente, die wir bekommen, also jetzt die Hochschulschriften, da wurde sowieso schon vom Autor selbst oder von der Autorin selbst die Zustimmung gegeben. Aber für alle Veröffentlichungen klären wir die Rechte mit den Verlagen ab. Also da gibt es so eine Sherpa-Romeo-Liste im Internet, die man sich da anschauen kann. Und im Zweifelsfall kontaktieren wir immer direkt den Verlag und holen uns dort das Okay.
Mhm. Also ihr bittet neben dem, dass diese Plattform gibt, die von euch mitverwaltet wird, eben auch Beratung an. Ja. Also auf Nachfrage sozusagen, wenn Leute kommen und Hilfe brauchen. Gibt es auch sonst noch weitere Dienstleistungen, so zum Beispiel finanzielle Unterstützung, wenn man Open Access gehen möchte, oder Bildung, Ausbildung, Weiterbildung zu dem Thema Open Access, Urheberrecht und so weiter?
Also Beratung bieten wir im Moment, sage ich jetzt einmal, nur auf Nachfrage an. Aber da sind wir jederzeit gern für jeden Einzelnen da.
Wohin soll man dann gehen?
Zu mir. Direkt zu mir. Also entweder mich kontaktieren unter der Durchwahl 1440 oder mich einfach anschreiben oder einfach vorbeikommen. Ich bin direkt in der Hauptbibliothek.
Okay.
Und generelle Schulungen wollen wir dann auch ab dem Frühjahr anbieten, wenn Unipub dann in einer Vollversion da ist. Erst dann können wir mit allgemeinen Schulungen beginnen.
Ist es auch geplant, mit dieser Idee von Open Access in die Institute reinzugehen oder noch weiter in den Lehrplan?
In die Institute auf jeden Fall. Da bin ich auch schon dran. Also ich habe schon mit wenigen ausgewählten, sehr interessierten Instituten, die mich schon eingeladen haben, gesprochen und das Unipub erklärt und die ganze Open Access-Bewegung ein bisschen so erklärt. Und das ist auf sehr, sehr gute Resonanz gestoßen. Also es war eine sehr gute Erfahrung, auch für mich. Was es so an Befürwortern und vielleicht auch noch Kritikern gibt und was es so für Argumente gibt für und gegen Open Access, das ist eigentlich sehr interessant, diese Arbeit direkt in den Instituten.
Und Funding? Gibt es da Support, um Werke freizukaufen, zum Beispiel diesen hybriden Weg?
Nein, also es gibt keinen offiziellen Publikationsfonds der Uni Graz. Mhm. Ich sage mal, noch nicht, hoffentlich.
Mhm. Okay. Ja, dann ein bisschen das breitere Bild reinzuholen. Wie sieht's hast du einen Überblick, wie es generell zum Thema Open Access oder auch noch breiter gedacht Open Science auf den Universitäten in Graz, also was sich da tut? Hast du da einen Blick?
Ja, schon. Also nachdem ich die Open Access Beauftragte bin, komme ich eben in den Kontakt mit dir, also dass ich da ein bisschen mehr mitkriege, oder bin auch in der OANA als Ansprechpartnerin dabei und bekomme mit, was österreichweit passiert bei der OANA, also dem Open Access Netzwerk Austria. Ja, und alle, die irgendwie so Fragen haben an der Uni Graz, kommen schon eigentlich zu mir. Ja.
Mhm. Aber gibt es auf der TU Graz auch?
Also auf der TU?
Oder auf der MedUni? Also wir haben ja doch relativ viele Universitäten hier in Graz.
Ja, also ich treffe natürlich bei den Meetings immer wieder auch Kollegen aus der TU und aus der MedUni. Und soweit ich weiß, sind dort auch im Moment gerade die Bestrebungen, ein Repository aufzubauen. Aber ich glaube, es ist noch keine Entscheidung gefallen über die Softwarefrage. Mhm. Ich glaube, die stehen da noch für diese Entscheidung.
Mhm. Okay. Ja, und eben Open Access, da gibt es die Leute, die sagen, ja okay, es fängt gerade an. Manche andere behaupten, Open Access hat schon gewonnen. Aber was gibt es von eurer Seite her jetzt da schon absehbare Entwicklungen, was jetzt nach Open Access als nächstes kommt? Oder auch schon Überlegungen, wie man Wissenschaft besser zugänglich macht, fernab von der finalen Publikation, weil Wissenschaft ist doch an sich sehr viel mehr der gesamte Prozess, als wir nur die Verdichtung am Ende durch das Paper oder die Monographie.
Ja, absolut. Also ich sehe, dass die Forschungsdaten, also der Zugang zu den Rohdaten, jetzt das the next big thing ist eigentlich und dass das jetzt angegeben werden muss. Für uns konkret, also wir sind im Moment noch mit dem Open Access beschäftigt und einmal auf die Ergebnisse konzentriert, also die Wissenschaftsergebnisse publik zu machen. Aber angedacht ist natürlich auch, dass man irgendwie einmal vielleicht auch in einer österreichweiten Lösung die Forschungsdaten auch mit archivieren können und mit zur Verfügung stellen können. Weil das ja doch einen sehr großen Einfluss, denke ich, haben kann.
Gibt es auch Überlegungen schon zwecks Quellcode, also so Open Source auch? Gerade in Kombination mit Daten ist natürlich Quellcode sehr oft der Schlüssel auch, um wirklich Wissenschaft reproduzierbar zu machen, je nach Disziplin natürlich.
Das ist natürlich sicher ein sehr wichtiges Thema, das ist für uns im Moment aber jetzt noch kein Thema, an dem wir wirklich arbeiten.
Ja, ich vermute, die Leute, die programmieren, sind eh technologisch meist so affin, dass sie es selber können, auf Plattformen.
Also ja, vermute ich. Und die Universitätsbibliothek ist ja dann doch eher an der Publikation orientiert. Einfach aus.
Ja, ja, noch zwei Punkte. Der erste, den haben wir schon ein bisschen angeschnitten. Vielleicht gibt es aber noch was, inwieweit unterstützt ihr Wissenschaftlerinnen und Studis bei Open Access oder bei Open Science auch in breiterem Sinne? Also haben wir eigentlich im Prinzip wahrscheinlich alles durch, oder?
Also ja, wie gesagt, Einzelberatungen, individuelle Beratungen jederzeit. Schulungen kommen dann im nächsten Jahr. Und es gibt auch noch das Doc-Service an der Uni Graz, das Doktoranden-Service. Und da werde ich auch mit einem Kollegen vom Zentrum für Informationsmodellierung nächstes Jahr einen Workshop abhalten, Open Access Publishing für Doktoranden. Für Doktoranden ist unser Repository natürlich auch offen, weil in vielen Curricula wird ja vorgeschrieben, also Dissertationscurricula, dass die, bevor sie ihre Arbeit abgeben können, eine bestimmte Anzahl an Publikationen vorlegen müssen. Und die können wir auch gern auf Unipub hinaufstellen. Also wenn sie schon mal in einem Paper, in einer Zeitschrift veröffentlicht wurden, stellen wir sie dann auch bei uns auf.
Und was sind dann so die nächsten Schritte für die Uni Graz in Sachen Open Access?
Also auf technischer Seite ist nächstes Jahr auf jeden Fall die Vollversion angedacht, dass wir eben in den Vollbetrieb gehen. Es wird auch noch eine Schnittstelle programmiert zwischen der Forschungsdokumentation und Unipub. Das heißt, also der Performance Record bei uns, wenn ein Wissenschaftler ein Buch schreibt oder einen Artikel verfasst, dann kann er den ja in seinen Performance Record, in seine Forschungsdokumentation eintragen. Und es soll jetzt auch möglich sein, gleich bei diesem Eintrag ein Dokument mit hochzuladen, das uns dann, also das Unipub dann abgreifen kann, damit der Wissenschaftler das nicht doppelt eintragen muss, ganz einfach. Also dass die Arbeit erspart wird, das doppelt zu machen. Das ist einmal auf der technischen Seite. Und ja, also Netzwerken, Schulungen, auch ein bisschen politisches Mitarbeiten, das ist auch so angedacht. Und natürlich vom HRSM-Projekt e-Infrastructure Austria, da sind wir auch dabei. Da wird noch sehr viel zu tun sein nächstes Jahr, sage ich jetzt mal. Da geht es darum, vielen österreichischen Universitätsbibliotheken einmal eine Basis aufzubauen mit einem Open Access Repository und diejenigen, die schon eins haben, eine Stufe weiterzubringen, eben mit Forschungsdaten, mit Beratungsleistungen, mit Marketingstrategien. Also wie kann man die Wissenschaftler dazu bringen, uns die Artikel abzuliefern? Da wird noch einiges zu tun sein. Und generell natürlich die Zusammenarbeit mit der ORNA.
Ja, und zum Abschluss, eher vielleicht auch persönlich gerichtet, was sind deiner Meinung nach oder vielleicht auch wirklich von Seiten der Universität Graz die nächsten, also die wichtigsten notwendigen Schritte, um Open Access jetzt in Graz vorwärts zu bringen?
Also generell finde ich, braucht es mehr Marketingarbeit, mehr Awareness-Arbeit. Vielen Wissenschaftlern ist Open Access so ein schwammiger, grauer Begriff, den man zwar irgendwo schon mal gehört hat, wo es aber vielen vielleicht auch peinlich ist, da jetzt noch einmal nachzufragen, was das überhaupt ist, was man da überhaupt machen kann. Manche glauben, sie haben den Zug schon verpasst. Also diese Basisarbeit eigentlich, die ist, finde ich, jetzt bei uns ganz wichtig, weil jetzt haben wir ein Repository, mit dem wir arbeiten können und jetzt müssen wir es irgendwie befüllen. Und dazu brauchen wir natürlich die Wissenschaftler, die uns die Materialien geben. Und auf der anderen Seite natürlich auch mit Zeitschriftenredaktionen an der Uni Graz zusammenzuarbeiten, um mehrere Zeitschriften auf Unipub aufzubringen, als Gold Open Access Zeitschrift. Also da gibt es eigentlich jetzt schon einige, die in der Warteschlange stehen und mit uns zusammenarbeiten möchten.
Wie ist das so in deinen Gesprächen mit Leuten von den Instituten, mit Leuten aus der Lehre und aus der Forschung? Wie ist die Stimmung dahingehend, Open Access zu gehen?
Eigentlich gut. Viele haben nur die Sorge, dass sie dann bei Verlagen schlecht aussteigen können oder dass Verlage ihnen das verwehren, Open Access zu gehen. Meine Erfahrung ist es jetzt, nachdem wir schon damit angefangen haben, Artikel auf ihre Rechte abzuprüfen und mit Verlagen darüber zu sprechen, ist eigentlich eine sehr positive. Die meisten Verlage willigen einer Zweitveröffentlichung ein, auch wenn es vorher gar nicht im Verlagsvertrag drinnen steht. Aber vielen Verlagen ist einfach schon klar, sie müssen mitgehen, mitziehen mit Open Access. Die EU verlangt, der FAF verlangt, in Amerika sowieso. Also da bleibt den Verlagen nicht mehr allzu viel Spielraum. Außer natürlich ihre eigenen Open Access Publikationszeitschriften, die ja aber eine ganz eigene, eine Welt für sich sind, sage ich jetzt mal so. Die auch eigentlich das ganze Problem nicht wirklich, also das Problem, dass man so viel Geld ausgeben muss für wissenschaftliche Publikationen, nicht lindert, weil sie schlagen einfach die Preise dann auf die Autoren um 1:1 und ja, das ist schwierig. Aber ansonsten generell die Stimmung ist eigentlich sehr gut und viele sind überrascht, dass die Verlage dann so oft zusagen, also zustimmen einer Zweitveröffentlichung. Mhm. Ja,
bei den Wissenschaftlerinnen, hat es nicht so wie sehr oft Bedenken gegeben zwecks dem Ranking der Journals, dass sie sozusagen gezwungen sind, in den geschlossenen Systemen zu veröffentlichen und nicht Open Access gehen zu können?
Ja, da gibt es einige Bedenken und eigentlich auch eine gewisse Bredouille, in der die Wissenschaftler sitzen. Einerseits wird ihnen gesagt, sie müssen in hohen Impact-Faktor-Zeitschriften publizieren. Das ist, dass das das Beste für die Karriere sei und nur damit kann man sein Curriculum Vitae aufbessern und nur damit kommt man irgendwie weiter. Für manche Fachrichtungen gilt das vielleicht, aber es gibt eigentlich schon in allen Fachrichtungen Open Access Zeitschriften, die auch sehr qualitätsvoll sind und man braucht keine Angst haben, in einem Open Access Journal als, also dass das so als Schundblatt abgetan wird, weil die gleichen Qualitätskriterien angewendet werden können wie bei Subskriptionszeitschriften. Aber es gibt dennoch den Druck, dass sie diesen Impact-Faktoren, sage ich jetzt einmal, salopp hinterherlaufen müssen. Und da viele Open Access-Zeitschriften einfach rausfallen, weil viele OA-Zeitschriften neu sind und neue Zeitschriften haben halt noch keinen Impact-Faktor oder einen sehr geringen Impact-Faktor. Abgesehen davon ist die Messung, diese Kennzahl Impact Factor eigentlich eine sehr kritisch zu betrachtende Kennzahl, an der man nicht unbedingt einen Wissenschaftler beurteilen sollte.
Aber wie genau kann man sich das denn jetzt vorstellen an einem Institut? Oder also wird das Instituts von der Institutsleitung vorgegeben? Nach welchen Metriken, Kriterien Forschung und Stellen ausgegeben werden oder beurteilt werden? Oder ist das eine universitätsweite Sache? Und wie sieht es da aus? Bekommst du das mit?
Ja, ich bekomme das schon mit, also vor allem in den Gesprächen eben mit den Wissenschaftlern in den Instituten. Es sind eigentlich nicht die Institute, die darauf drängen. Eigentlich sind es die Universitäten, weil sie vom Bund die Forderung vorgelegt bekommen. Also es gibt eine Wissensbilanz, die gleich auf alle Universitäten in Österreich gleich erhoben wird, mit den gleichen Kennzahlen, mit den gleichen Kriterien. Und diese Vergleichbarkeit braucht noch eine gewisse Kennzahl und da ist der Impact-Faktor wird der Impact-Faktor herangezogen.
Also kann man sagen, ist es eigentlich was von politischer Richtung her durchschlägt, bis auf, auf das einzelne Paper letzten Endes.
Ja, also, oder sagen wir mal so, es ist zwar schon in der Wissenschafts-Community entstanden, dieses Prinzip, und Evaluatoren nehmen sich diese Kennzahl halt heran, weil Evaluatoren natürlich keine fachliche Überprüfung vornehmen können. Und so eine einfache Kennzahl ist natürlich sehr einfach, damit umzugehen. Aber das ist eigentlich sehr kritisch zu bedenken. Aber es ist vor allem auf politischer Seite könnte man dieses Problem ansprechen und sagen, okay, wir möchten hier ein Umdenken machen und wir erheben die Impact-Faktoren zum Beispiel nicht. Also das wäre ein sehr großer politischer Schritt. Es trifft jetzt wahrscheinlich nicht nur auf zugeneigte Ohren, dieser Satz, aber man könnte hier durchaus ansetzen.
Oder vielleicht ein bisschen mehr Diversität in die Evaluierung auch quantitativ reinzubringen. Sprich, ja. Altmetrics zum Beispiel ist ja immer wieder ein Thema.
Absolut. Also generell die Messung auf Artikelebene ist absolut der Messung auf Journal-Ebene vorzuziehen.
Ja. Also Impact Factor ist ja Journal-Based Metric und Article-Level-Metrics sind eigentlich so.
Sind viel aussagekräftiger.
Ja.
Ja. Und bei Berufungsverfahren oder Einstellungen jetzt bei Ärzten oder Professoren im Allgemeinen werden ja auch Impact-Faktoren herangezogen. Und da gab es letztes Jahr oder dieses Jahr in San Francisco eine Declaration, dass man gesagt hat, man möchte bei solchen Berufungsverfahren nur mehr 5 Publikationen auf einer Liste sehen und nicht die gesamte Publikationsliste. Und diese 5 Publikationen soll der Wissenschaftler selbst auswählen. Also welche sind die 5 besten Wissenschaftler, die 5 besten Publikationen laut dem Wissenschaftler, mit denen er sich vorstellen möchte. Also es soll keine Gesamtliste mehr sein, sondern nur mehr ganz ausgewählte Publikationen, die herangezogen werden. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Mhm. Weil auch das Publish-or-Perish-Prinzip dadurch vielleicht gemindert werden könnte, wo Wissenschaftler eigentlich gezwungen sind, jedes Monat einen Artikel rauszuhauen. Wenn man in der Wissenschaft ist, weiß man, dass in einem Monat nicht viel grundlegende, neue, bahnbrechende Forschung jedes Monat passieren kann. Und dass die Qualität dieser Artikel einfach nicht den gleichen Stellenwert haben kann, wie wenn man nur alle halben Jahre mal einen Artikel verfasst. Oder auch dieses Co-Autoren-Problem. Also dass in einem Artikel 30 Autoren drinnen stehen, damit diese Publikation für jeden dieser Autoren zählt. Ich weiß nicht, ob dann wirklich alle 30 Autoren so maßgeblich daran beteiligt waren an einem 3-Seiten-Aufsatz. Mir ist schon klar, dass die dann auch im Labor mitgearbeitet haben und so weiter. Aber es ist eine Problematik, die vielleicht eingedämmt werden könnte, wenn man diesen Impact-Faktor nicht mehr so als die allerhöchste Maßzahl ansieht.
Also so zusammengefasst sagen, es ist ein bisschen zu wenig an Information, gerade was bei der Evaluierung drin ist oder vielleicht auch die falsche.
Es ist halt schwierig, wenn man alle Fachrichtungen über einen Kamm scheren muss oder möchte. Aber sich so auf den Impact-Faktor zu versteifen, ist sicher nicht die richtige Lösung. Vor allem, weil sie nicht auf alle Fachrichtungen zutrifft. In einer Geschichte oder in einer Kunstgeschichte gibt es das einfach nicht.
Mhm. Du hast jetzt noch mein Interesse geweckt, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe. Vielleicht weißt du ja Zahlen. Wie viel Geld gibt denn die Universitätsbibliothek Graz aus für Publikationen im Jahr?
Das weiß ich nicht.
Okay, das wird dann wahrscheinlich auch rausgeschnitten.
Generell glaube ich, dass es ein in der Wissenschaftspublikationswelt einen Shift geben wird der Finanzen. Weniger in Literaturankauf, mehr in Publikation selbst. Also dass Open Access Publikationen mehr kosten werden, beziehungsweise die Zahl einfach steigen wird und dadurch eventuell, wenn es bei allen Universitäten auch passiert, vielleicht dazu kommen wird, dass man Zeitschriften abbestellen kann, weil die Konkurrenzprodukte genauso gut sind. Oder die Verlage auch umsteigen auf Open Access, je nachdem. Aber generell, glaube ich, da wird es einen Shift geben.
Ja, dann dürfen wir uns hoffentlich alle freuen auf möglichst viele Open Access Publikationen in Graz in den nächsten Jahren.
Ja.
Möchte mich dann bei dir zuerst mal bedanken fürs Interview und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Natürlich ist auch der Podcast wieder unter einer Creative Commons BY Lizenz online verfügbar und es wird auch wie jedes Mal Shownotes geben und möchte mich dann hier bei allen verabschieden und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Das war die 6. Open Science in Aktion Folge. Das Interview wurde geführt von Stefan Kasberger. Zu Gast war Lisa Schillhahn zum Thema Open Access an der Uni Graz. Alle Links sowie Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter openscienceasap.org im Bereich Social. Falls ihr es nicht schon getan habt, könnt ihr dort auch diesen Podcast kostenlos abonnieren. Außerdem könnt ihr dort wie immer euer Feedback und eure Kommentare hinterlassen. Dieser Podcast steht unter der Creative Commons by Lizenz. Das heißt, ihr könnt im Prinzip damit machen, was ihr wollt, solange ihr den Namen dieses Podcasts als Quelle angebt. Genauere Informationen dazu findet ihr ebenfalls auf openscienceasap.org. Abschließend geht wie immer ein besonderer Dank an die ÖH Uni Graz, die diesen Podcast finanziell unterstützt. Das war die 6. Folge von Open Science in Aktion. Nächstes Mal geht es um Open Science in der wissenschaftlichen Praxis. Zu Gast ist Karl Voigt. Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Bis in 2 Wochen.